alles, was Menschen tun, fällt am Ende auf die Marke zurück. Wir sagen immer, dass aus dem System Marke man nicht ausscheren kann. Alles, was passiert im Kontext einer Marke, ist eben Marke.
Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Herzlich willkommen zu Creating Relevance. Ich bin Lea Heuschtkötter. Heute begrüße ich meinen Gast Arne Bargans, Prokurist, Partner und Senior Manager Branding, Leadership, Culture und Coaching bei der WCG. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag. Langer Titel.
Ja, das ist auch tatsächlich direkt meine erste Frage. Du sagst ja von dir selber, dich faszinieren Menschen und Marken. Wenn ich diesen langen Titel mir angucke, Leadership, Culture, Coaching, da sehe ich eine Verbindung. Aber wie passt denn das Thema Branding oder Marke da rein?
Das ist ja eigentlich ganz einfach. Marke wird ja auch am Ende des Tages von Menschen gemacht, zumindest im Moment noch. Und selbst wenn wir auch heute wissen, dass man natürlich KI-generiert Marken machen kann, schlicht und ergreifend ist aber KI natürlich auch erstmal noch Menschen gemacht und macht deswegen auch nichts anderes, als Menschen am Ende tun können, außer dass es schneller und schlauer und vernetzter arbeitet vielleicht. Und insofern glaube ich daran, dass Marke immer von den Menschen hinter der Marke geprägt wird und auch die Erlebbarkeit von Marke findet eben über Menschen statt, die diese Marken repräsentieren. Nur reines Markendesign und Visualität von Marke macht ja noch nichts erlebbar, außer eben ein visuelles Erlebnis. Aber wenn man in Interaktion mit einer Marke treten will, egal auf welchem Kanal tatsächlich auch, dann stehen dahinter immer irgendwie auch noch Menschen, die das machen. Selbst im E-Commerce, wenn ich einen Online-Shop habe, der hat sich ja nicht selbst entwickelt, sondern den haben Menschen entwickelt. Und die Menschen, die dahinter stehen, haben eine Idee da rein entwickelt und damit repräsentieren sie in dem, was sie denn für die Marke tun, natürlich die Marke auch automatisch. Und insofern ist Marke für mich schon immer ein Menschenthema gewesen, zumal ja auch die Nutzer von Marken in der Regel nur Menschen sind. Also da gibt's ja auch, mag auch das eine oder andere an der Stelle vielleicht geben, aber im Grunde genommen sind es Menschen, die Marken auch nutzen. Und Menschen verbinden sich mit Menschen. Und sonst relativ wenig, ehrlich gesagt. Außer in so pathologischen Szenarien, wo Menschen sich mit Dingen so verknüpfen, dass sie da irgendwie so eine Verbindung entwickeln. Aber Marke und Mensch gehört für mich total zusammen.
Jetzt reden wir ja in letzter Zeit sehr viel über das Thema Emotional Branding. Aber wenn du sowieso schon sagst, Marke und Mensch gehören zusammen, was ist jetzt das Neue am Thema Emotional Branding?
Ich weiß gar nicht, ob das was Neues ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, schon immer hatte Marke eine stark ausgeprägte emotionale Komponente. Was wir aber erkennen müssen, ist, dass in den letzten Jahren, und das Zukunftsinstitut hat da schon 2018 in dem Trendbericht Siegeszug der Emotionen eigentlich ganz schön skizziert, was da wohl kommen wird, und zwar das Zeitalter der Emotionen. Also wir haben eine Zeit, in der Emotionalität, ich will mal sagen, vielleicht dominanter ist als die Rationalität. Und das erleben wir auch post-Corona immer ausgeprägter. Auf der negativen Seite in gesteigerten Emotionalitäten auch in Arbeitswelten, wo mehr Traurigkeit, wo mehr Zorn, mehr Stress herrscht. Aber eben auch in menschlichen Beziehungen, wo wir uns tatsächlich mehr wieder dazu hin bekennen, auch emotionale Wesen zu sein. Und das eben in der Markenkommunikation oder auch in der Markenführung heute nicht mehr so ganz auszuschließender Faktor ist. Wir kommen ja im Branding aus der Beschreibung von Produkten im Endeffekt, der Markierung von Produkten. Ganz in der altvorderen Zeit, wo Steinmetze im alten Ägypten ihre Steinquader mit ihrem Logo versehen haben. Das sind ja die ersten Anfänge von Markierung gewesen. Über dann all das, was da noch gekommen ist. Wir kennen alle die Geschichte mit den Kühen und den Brandzeichen und was weiß ich nicht alles, wo dann auch der Begriff Branding natürlich herkommt. Aber wir haben heute nicht mehr nur dieses rationale Nutzenversprechen eines standardisierten Produktes. Und wir müssen halt heute davon ausgehen, dass ganz, ganz viele Produkte standardisiert und irgendwie normiert sind, die wir benutzen. Und am Ende die Emotionalität am Ende darüber entscheidet, wer sich für was entscheidet. Wir wissen heute auch aus der Hirnforschung, dass die emotionale Gehirnhälfte eigentlich dominanter ist. Und wir uns das aber so ein bisschen abgewöhnt haben, weil wir immer so Nutzenargumente haben. Oh, jetzt kommt ja bald, wissen wir ja, Montag wird das neue iPhone, nee, Dienstag, glaube ich, vorgestellt. Und dann wird es wieder Leute geben, die unbesehen eines wahrscheinlich noch wieder in exorbitante Höhen steigenden Preises das Ding einfach kaufen werden. Und da gibt es keine rationale Nutzenentscheidung, sondern es ist einfach nur haben wollen. Und das ist das, was Marken stark macht, dass Menschen da sind, die sagen, das will ich haben. Und zwar in jedem Bereich. Das wird oft unterschätzt, auch im B2B-Bereich, dass auch da das funktioniert. Man muss dann aber auch was bieten als Marke. Das ist der Punkt. Man muss ein Erlebnis bieten und dann bin ich wieder bei Mensch. Wer macht das Erlebnis? Wer macht das Erlebnis in einem Store? Wer macht das Erlebnis am Telefon? Wer macht das Erlebnis, wenn ich irgendjemandem eine E-Mail schicke? Wer macht das Erlebnis? Für Marken heute insbesondere noch viel schwieriger, das Erlebnis halt, wenn man eben nicht der letzte Mittler ist. Also wenn ich in einem Store bin und kaufe dort bei einer Marke, dann habe ich ja das unmittelbare Erlebnis. Aber denken wir an Online-Shopping oder solche Dinge, dann habe ich halt am Ende des Tages den DHL-Mann, der Mittler der Marke ist. Und wo ich dann mich mehr überlegen kann, ob das Paket zerknault ist oder zu groß, zu klein, zu viel Klebeband und was auch noch alles. Das dann.
Das ist natürlich schwer zu beeinflussen, wenn ich mit Personen arbeiten muss, auf die ich eigentlich gar keinen Einfluss habe.
Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Amazon mittlerweile einen eigenen Lieferdienst hat. Weil wahrscheinlich die Zufriedenheit mit den anderen großen Lieferdiensten nicht ganz gegeben war. Mal jetzt völlig unvoreingenommen der Tatsache, ob der Amazon-Lieferdienst jetzt besser ist als die anderen. Aber ich glaube, das ist immer alles, was Menschen tun, fällt am Ende auf die Marke zurück. Wir sagen immer, dass aus dem System Marke man nicht ausscheren kann. Alles, was passiert im Kontext einer Marke, ist eben Marke. Und da, wo wir es mit Menschen beeinflussen können, ist es wahrscheinlich emotional am stärker, also stärker als meinetwegen jetzt der Empfang eines Pakets oder so. Obwohl, Zalando hat damals gesagt, schrei vor Glück, das war eigentlich auch ganz witzig. Also von daher, ich glaube, das, was man beeinflussen kann, und das ist Markenmanagement am Ende. Die Wahl des Lieferdienstes, ja auch vielleicht die Entscheidung eben nicht liefern zu lassen, sondern einfach zu sagen, nee, mich kann man nur hier kaufen, wo ich bin.
Woher kommt dann deiner Meinung nach diese zunehmende Emotionalisierung in der Gesellschaft, aber auch in der Markenwelt?
Ich glaube, dass grundsätzlich die Welt sich mehr emotionalisiert, weil wir einfach mehr Kante erleben und mehr unterschiedliche Wahrnehmungen. Das ist sicherlich auch ein Ergebnis von so einem Megatrend wie der Hyperindividualisierung, dass Menschen sich selbst als Mittelpunkt ihres Seins wahrnehmen und eben sagen, alles möge so sein, wie es für mich irgendwie richtig ist. Und so entsteht eben einfach auch im Diskurs eine höhere Emotionalität dadurch, dass Menschen auch offener wieder mit Emotionen umgehen. So. Also im Negativen denken wir an Kriege und solche Sachen. Und im Positiven eben vielleicht auch in dem, wie nahbar vielleicht manche Entwicklungen sind, wie nahbar heute vielleicht zum Beispiel Politiker zum Teil sind, wie nahbar Marken auch geworden sind und auch große Protagonisten von Marken. Denn wir haben ja sehr viele junge und aufstrebende Marken, die sich auf irgendwelchen Messen, denken wir an sowas wie die Gamescom, wo die Stars der Branche einfach da sind und mitmachen und so und sowas. Diese Nahbarkeit, ne, dieser Nimbus ist auch ein bisschen verloren gegangen von Marke, weil man sonst so ein bisschen erhöht und abgehoben wirken kann. Was ja wiederum aber auch ein Teil von Markenstrategie sein kann. Bewusst eben nicht nahbar zu sein. Aber dann muss man sich eben schon fragen, wie die Emotionalität dann auch rüberkommt.
Tatsächlich ist das auch das Thema, was ich mir gerade gedacht habe, wenn ich ein, du hast es eben auch schon mal angesprochen, B2B-Unternehmen bin, was vielleicht eben als Zwischenhändler irgendwelche Einzelteile in der Zulieferung fertigt. Wie schaffe ich es da tatsächlich, diese Emotionalisierung in die Marke zu bringen?
Wenn wir mal davon ausgehen, dass egal an welcher Stelle einer Lieferkette man steht, die Menschen, die dort etwas tun, dies mit einer gewissen Leidenschaft tun und mit einer gewissen Begeisterung für das, was sie da erschaffen, ne, wenn wir jetzt an ein herstellendes Unternehmen denken, dann glaube ich schon, dass man daraus auch eine gewisse Emotionalität ableiten kann, indem man einfach sagt, dass es eben mit Hingabe und Zuwendung und mit dem Gedanken an die Position, an der man in der Lieferkette vielleicht auch steht, indem man ein bisschen darüber nachdenkt, was ist vor uns und was kommt nach uns, glaube ich schon, dass man dort auch eine gewisse Emotionalität reinbringen kann. Ob jetzt dann in der Lieferkette eines Automobilzulieferers am Ende irgendwer schreit vor Glück, wenn das Paket von einem Zulieferer kommt, weiß ich nicht. Aber das Gefühl ist doch die Frage, was entsteht. Habe ich das gute Gefühl, da kommt etwas von einem Vorlieferanten, das irgendwie sinnfällig daran gedacht hat, wie ich das zum Beispiel dann weiterverarbeiten muss, wie ich das weiterentwickeln kann oder wie das zugesandt wird, wie gut finde ich das in meinem Lager wieder. Da sind wir bei Orientierung und Kennzeichnung von Marke und ich glaube schon, dass man das auch durchaus emotional aufladen kann.
Aber besteht da nicht auch eine gewisse Gefahr, weil Emotionen sind ja schwer zu verschreiben oder strategisch zu verordnen, sage ich mal.
Das hat viel mit Ehrlichkeit mit sich selber zu tun. Also die emotionale Verfasstheit einer Marke, die geprägt wird durch die Menschen, die die Marke nun mal repräsentieren oder auch die Teilgemeinschaft, die meinetwegen vielleicht in einer Organisation für die Entwicklung einer Marke zuständig ist, das spiegelt sich in der Marke natürlich wieder. Und man kann natürlich, wenn man nun mal eben vielleicht eher etwas nüchterner, sachlicher unterwegs ist, kann man sich das nicht so unbedingt einimpfen. Also nicht jede Marke taugt für Emotionalisierung, muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber nichtsdestoweniger trotz schaffen es eben auch Marken in bestimmten Bereichen einen hohen emotionalen Faktor zu erreichen. Auch in der, nehmen wir mal Medizintechnik, fällt mir immer das gute Beispiel aus der Gallup-Welt auch ein, die Marke Stryker zum Beispiel, die eben durch das stärkenbasierte Sein ihrer Organisation eben eine emotionale Verfasstheit im Markt auch erreicht hat und dadurch auch irgendwie einen Erfolg generiert hat. Also ich glaube schon, dass das geht, auch in Bereichen, wo man das nicht, wo man sagt, naja gut, aber medizinische Geräte müssen in erster Linie vielleicht erstmal funktionieren. Aber es kann sich trotzdem, sag ich mal, in der Notwendigkeit darf sich das trotzdem vielleicht gut anfühlen oder man darf sich trotzdem vielleicht daran erfreuen, dass man, keine Ahnung, ein neues Kniegelenk bekommt oder so. Ja, weil man sonst immer vielleicht nicht mehr gehen kann. Also ich glaube schon, dass eine gewisse Grundemotionalität überall mit drin steckt. Und nicht jeder hat die Ader dafür, ist ja auch nicht jeder ein emotionaler Mensch. Aber die, die es halt machen können, werden am Ende des Tages wahrscheinlich es irgendwie schaffen. Ich habe in der letzten Zeit zwei interessante Erlebnisse mit zwei Luxusmarken gehabt, wo die eine tatsächlich diese emotionale Eigenverfasstheit sehr gut rübergebracht hat, wo du ja sogar dabei warst seinerzeit. Und ich kürzlich eben mit unserem Gründer und Inhaber, dem Jan, in einem Store in Hamburg war, wo man genau das Gegenteil erlebt hat. So. Und wo man einfach den Eindruck hatte, okay, man ist auch gar nicht wirklich erwünscht, auch eine Emotion, aber vielleicht nicht die, die den Erfolg dann aus.
Ich kann mir vorstellen, dass das für viele Menschen sehr ein sehr abstraktes Thema ist. So, also Emotionen, also die hat man so gefühlt, aber das ist ja jetzt nicht so, dass man die jetzt wirklich beeinflusst. Aber wie geht man da jetzt ran, wenn man sich sagt, okay, ich möchte das Thema Emotional Branding in meinem Unternehmen irgendwie nach vorne treiben? Womit starte ich dann oder wie beginne ich?
Wie man in der Markenführung immer beginnt, mit einer Bestandsaufnahme dessen, was man da so hat und was man ist. So. Und grundsätzlich ist es immer schwierig, etwas sein zu wollen, was man nicht ist. Das gilt in jeglicher Form der Markenführung. Also authentisch sein, eine authentische Marke zu sein. Aber was doch man feststellen muss, und jetzt nach so vielen Jahren, in denen ich im Branding tätig bin, ist es ja so, hinter allen Unternehmungen, egal ob die sich jetzt mal selber auch als Marke betrachten oder nicht, steht ja doch irgendeine gewisse Emotionalität, warum die Leute das tun. Wir fangen heute an mit einem Sinn und Zweck einer Organisation. Wir versuchen ein attraktives Bild der Zukunft zu zeichnen über eine Vision. Wir versuchen einen Antrieb zu finden. Also was treibt einen an? Und wenn man alleine diese drei Dinge schon mal nimmt, haben die, also kann man die ohne Emotion machen? Ich bin mir unsicher an der Stelle. Also man kann sich natürlich den Grundnutzen immer wieder sagen, wir machen das, weil wir damit Geld verdienen, weil wir damit Arbeitsplätze schaffen oder was auch immer. Aber alleine Arbeitsplätze schaffen ist eine emotionale Angelegenheit. Es sind ja Menschen. Wir reden immer von Menschen. Und Menschen sind nun mal, ob wir das nun wollen oder nicht, emotionale Wesen. Auch wenn viele Menschen den Zugang zu ihrer eigenen Emotionalität vielleicht nicht haben. Das kann schon sein. Und in dem Ausmaß fängt man in der Markenbildung eben genauso an. Man versucht herauszuarbeiten, an welchen Stellen Emotion vielleicht einen positiven Einfluss auf die Markenwahrnehmung haben kann. Weil der Bereich, den man nicht beeinflussen kann, tatsächlich, ist an vielen Stellen natürlich viel größer, weil wir erstens meistens nicht wissen, wie die emotionale Verfasstheit des Nutzers einer Marke ist. Es gibt eben auch Menschen, die interessieren sich gar nicht für Marke an sich schon nicht und interessieren sich auch gar nicht für eine gewisse Emotionalität dahinter. Für die ist es einfach, ich brauche das, ich kaufe das und da, wo es am billigsten, am teuersten, am mittelpreisigsten ist, beschaffe ich das und dann ist das Thema für die auch schon erledigt. Aber es kann mir ja keiner erzählen, dass wenn jemand irgendwen anruft oder mit jemandem in Kontakt tritt, dass die Leute nicht irgendein Gefühl entwickeln, wie die Reaktion ist. War die Antwort angemessen? War die Reaktionszeit einer Marke angemessen? Waren die Leute, mit denen ich vielleicht gesprochen habe oder die mich beraten haben im Kaufprozess oder, hat sich das gut angefühlt oder nicht? Und ich kenne tatsächlich niemanden, der sich nach einem Gespräch, nach einem Kontakt nicht die Frage stellt, ob das gut oder schlecht war. Und viele Marken fragen das ja heute sogar auch ab. Wie war das Erlebnis? So, und diese Methodiken, die im B2C-Geschäft funktionieren, zu adaptieren für das, was vermeintlich ja B2B und unpersönlich ist und was weiß ich nicht alles. Ich habe schon vor Jahren immer gesagt, dass es gar nicht diese Trennung so wirklich mehr gibt. Es gibt nur noch, das hat damals auf dem Adobe Summit mal jemand gesagt, dass es eigentlich nur noch B2E gibt, also Business to Everyone. Weil jeder Mensch, der in einem Unternehmen irgendetwas beschafft oder so, ist ja auch ein Mensch. Auch der hat Emotionen, mutmaßlich. Und deswegen glaube ich, ist genau das der Weg, eine gewisse authentische Art und Weise zu finden und sich die Frage zu stellen, wie kann ich das Erlebnis, was meine Marke kreiert, emotional aufladen? Das kann ja auch eine schöne Verpackung sein. Oder. Ne? Bei Amazon gibt es immer diese frostfreie Verpackung, heißt das. Dass man Sachen auspacken kann, die nicht in so einem komischen Blister drin sind, den man nie aufkriegt und sich immer die Hand bricht. Ja, gibt's aber.
Das heißt, jeder Mensch, so wie du es beschreibst, hat ja einen Einfluss darauf, wie die Marke wahrgenommen wird, in der Organisation oder in diesem ganzen Konstrukt. Aber wie schaffe ich es denn, diese Menschen tatsächlich in die Richtung zu führen, wie ich die von der Marke aus denn gerne erlebbar haben möchte?
Na gut, Marke hat ja immer eine interne und eine externe Dimension zunächst mal. Und natürlich muss ich dann schon, wenn ich eine Marke führe, die Menschen, die die Marke auch vertreten, auch in irgendeiner Art und Weise dazu befähigen, die Marke dann auch mit Leben zu füllen. Und im Grunde genommen, wir nennen das hier bei uns ja immer, man braucht ein Markenaussagekonzept. Marken, das haben wir ja auch schon in vorherigen Podcasts erklärt, dass das Erklärkonzepte sind. Das heißt, man muss das erläutern, wieso, weshalb und warum. Man ist, wie man ist und wofür man steht und warum man Dinge tut, wie man sie macht. Und vielleicht heute auch noch mehr, welchen Sinn das Ganze eigentlich hat. So, und das muss man natürlich als allererstes, bevor man mit seiner Marke nach draußen losmarschiert, natürlich erstmal den Leuten, die die Marke dann tragen, mitteilen und sie dazu bringen, also erstmal ermöglichen, dass die Leute verstehen, warum das so ist. Warum sind wir als Unternehmen XY so, wie wir sind? Und was ist der Korridor, in dem wir uns bewegen können? Neben normativer und Unternehmensstrategie eben auch in der Markenstrategie. Was ist das Framework, in dem wir uns verhalten wollen? Und was ist vielleicht ein Verhalten, was positiv auf unsere Marke einzahlt, in einem positiven Erlebnis? Und was ist das, was wir vielleicht versuchen wollen zu vermeiden? Ne? So ganz einfache Dinge wie freundlich sein, nett sein, vielleicht Menschen mal fragen, wie es ihnen geht. Und solche ganz einfachen Basics, die schon einen Teil bringen, aber auch eben authentisch von der eigenen Begeisterung vielleicht zu berichten, mit der man Dinge tut. Und das zu ermöglichen über ein bestimmtes Konstrukt, was man eben nun mal Marke nennt, mit den Ausprägungen, die die Marke hat, mit dem Aussagekonzept einer Marke. Und das müssen alle Mitarbeiter der Marke, weil am Ende alle, die in irgendeiner Art und Weise eine Marke vertreten, sind nun mal Teil der Marke und jeder kann das Markenerlebnis auch beschädigen. Das ist allerdings viel, viel einfacher, als sie nicht zu beschädigen. Und deswegen muss man Leuten das versuchen, ein bisschen zu erklären und zu erläutern, sodass sie das auch akzeptieren und für sich annehmen und sich selbst als Markenbotschafter betrachten und das dann eben mit Leben füllen. Und dann kann das schon gelingen, dass dann nach außen eine Wahrnehmung ist, die in gewisser Anzahl eine gewisse Ähnlichkeit bringt. So wie im Produkt, jede Dose Coca-Cola, jede Schraube von irgendeinem Schraubenhersteller sollte eine gewisse ähnliche Experience mit sich bringen. Also die Schraube sollte irgendwie mit dem Gewinde irgendwo reinpassen und nicht komisch kaputt gehen beim da drum rumdrehen. Genauso wie man eben erwarten kann, dass eine Coca-Cola irgendwie schmeckt, wie sie schmeckt, so. Und wenn wir es schaffen, dass die Menschen eben in einem Korridor ihrer dennoch eigenen Persönlichkeit, aber trotzdem Aspekte irgendwie rüberbringen, die auf die Marke einzahlen oder die Marke gerne erlebbar machen möchte, dann kann das ganz gut funktionieren. Aber damit fängt es an. Erstmal die People befähigen, Empowerment nennen wir das ja. Und dann werden sie auch am Markt das dem Kunden gegenüber oder wem auch immer spielen können.
Vielen Dank. Das war ein vielen Dank. Vielen Dank. Man merkt tatsächlich deine Begeisterung für das Thema Mensch und Marke in jedem Satz und Wort, das du sprichst. Ich glaube, wir könnten noch ewig weiter reden, aber unsere Zeit ist an dieser Stelle erstmal um. Wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Creating Relevance.